Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch an diesem Sonntag herzlich grüßen mit dem Wochenspruch für diese neue Woche aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Werke des Teufels? Was haben wir damit zu tun? Ich denke an meine Steuererklärung, die bald wieder fällig ist. Soll ich die vielleicht ein wenig frisieren? Natürlich nicht, auch wenn es ja nur als ein Kavaliersdelikt gilt, den Staat übers Ohr zu hauen. Ich denke an Sportler, die verbotene Medikamente einnehmen, um höhere Leistungen vollbringen zu können. Ist das denn ein legitimer Grund? Natürlich nicht, denn es verfälscht ja das Wettbewerbsergebnis und schadet damit den Konkurrenten. Ich denke an die Covid-19-Schutzimpfungen und an diejenigen, die Möglichkeiten nutzen, sich vorzudrängeln, obwohl sie noch lange nicht dran sind. Ist das denn ordentlich begründet, wenn man behauptet, der Restimpfstoff würde andernfalls verloren gehen? Natürlich nicht, denn man würde wohl meist ziemlich leicht noch einen Impfberechtigten finden. Wir könnten noch viele weitere Beispiele finden. Doch sind das alles Werke des Teufels? Natürlich sind sie das. Es sind Versuchungen, die er Menschen einflüstert und denen sie nachgeben. Und vor Jesus haben sie allesamt keinen Bestand. Das will uns der Wochenspruch sagen. Um Versuchungen geht es auch in einem der für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtexte. Der heutige Sonntag Invocavit ist ja der erste Sonntag der Passionszeit. Und in dem Text, um den es heute geht, steht Jesus am Anfang seiner Passion. Ich lese uns aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Soweit dieser Text. Unter dem Thema Versucht für uns möchte ich diesen Text mit euch bedenken und dazu ein erster Gedanke: Versucht wie wir. Diese Begebenheit hat sich ganz zu Beginn des Wirkens Jesu zugetragen, wahrscheinlich kurz nach seiner Taufe durch Johannes. Es ist eine für unsere Begriffe sehr geheimnisvolle Geschichte. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde, steht in Vers 1. Das zu verstehen bereitet uns schon Probleme. Die Initiative geht hier von Gott aus, der offenbar nicht zulässt, sondern sogar will, dass sein Sohn vom Teufel verführt wird, versucht wird. Gott will, dass Jesus den Weg voller Versuchungen durch sein Erdenleben geht. Und es wird ja bei diesen drei Versuchungen, die hier geschildert werden, nicht bleiben. Und es ist nicht die einzige Versuchungsgeschichte, die uns die Bibel berichtet. Wir wissen, dass es eine ganze Reihe ähnlicher Berichte gibt. Da ist Abraham, von dem Gott verlangt, dass er seinen Sohn Isaak opfert. Da ist Hiob, bei dem Gott dem Teufel gestattet, ihn hart zu versuchen. Und ganz am Anfang der Bibel gibt es auch schon eine Versuchung durch den Teufel. Bei Adam und Eva nämlich. Sie werden versucht und fallen. Sie werden Gott ungehorsam. Und mit diesem Ungehorsam kommt die Sünde in die Welt. Seit diesem Zeitpunkt rebelliert der Mensch gegen Gott. Und über diese Rebellion siegt Jesus, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde, wie es im Hebräerbrief steht. Jesus bleibt dem Vater gehorsam. Er ist der Einzige, der nicht fällt. Die Versuchung Jesu hat aber auch noch eine ganz besondere Bedeutung. Denn Jesus als der zweite Adam, wie die Schrift ihn des Öfteren nennt, soll ja zum Erlöser werden. Und eine vollendete Erlösung bedeutet zugleich die Niederlage und die endzeitliche Ausschaltung des Teufels. Das Ergebnis des Ringens um die Versuchung entscheidet, ob es für uns Menschen Rettung aus dem Gericht gibt. Und dieses Ergebnis entscheidet schließlich über die Möglichkeiten unseres persönlichen Lebens. Versuchung ist Prüfung, ist Bewährung des Gehorsams. Ich habe eben gesagt, dass uns hier eine geheimnisvolle Geschichte berichtet wird. Jesus fastet in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte lang. Er fastet und betet. In der Stille will er Klarheit über seinen Weg bekommen. Wie Mose und Elia fastet er 40 Tage, um Gott zu begegnen. Und plötzlich begegnet ihm ein ganz anderer, Satan nämlich. Ausgerechnet in der Stille, ausgerechnet beim Fasten und Beten, begegnet ihm der Teufel. Und er kommt dabei natürlich auch in eine schwierige körperliche Situation hinein. Denn Jesus ist ganz sicher entkräftet nach 40 Tagen ohne Nahrung. Er ist ja in seinem Leben auf dieser Erde auch ganz Mensch. Wie bei Adam und Eva ist nun plötzlich der Teufel da. Es wird nicht beschrieben, woher er kommt. Es wird auch nicht darüber fantasiert, wie er aussieht. Er ist einfach plötzlich da und will Jesus umgarnen. Und sofort setzt er am schwächsten Punkt an, beim Hunger. 40 Tage und 40 Nächte hat Jesus gefastet. Und jetzt hat er bestimmt einen unbändigen Hunger. An diesem Punkt setzt der Teufel an. Du bist doch der Sohn Gottes. Für dich ist das alles doch kein Problem. Sprich ein Wort und diese Steine werden Brot. Ein Wort und der Hunger kann gestillt werden. Warum nicht? Wenn wir das könnten, würden wir es dann nicht auch nutzen? Aber das ist nicht der Weg Jesu. Jesus lebt für andere. An keiner Stelle im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus ein Wunder nur für sich selbst getan hätte. Jesus lebt für andere, er heilt andere, er hilft anderen, ja, er stirbt für andere. Steine zu Brot, das wär's doch. Der Hunger einer ganzen Welt könnte gestillt werden. Doch dafür ist Jesus nicht gekommen. Das größte Problem ist ja nicht der Hunger. Das größte Problem ist die Schuld. Und um dieses Problem zu lösen, muss Jesus selbst zum Brot des Lebens werden. Deshalb antwortet er dem Satan, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ein zweiter Gedanke. Versucht unseretwegen. Jesus antwortet dem Teufel mit einem Wort der Schrift und nun stellt sich der Teufel selbst als Bibelkenner vor. Er führt Jesus auf das Dach des Tempels. Wie er das macht, sagt uns der Text nicht. Es geschieht eben. Unten wird wohl gerade ein Gottesdienst gefeiert. Und nun argumentiert der Teufel mit der Schrift. Er sagt, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wirf dich hinab, warum eigentlich nicht? Das wäre für die Menschen da unten ein super Schauspiel. Jesus schwebt mitten im Gottesdienst vom Dach des Tempels herunter, getragen von Engeln. Eine Sensation, ja ein sichtbarer Gottesbeweis. Wie leicht wäre es da plötzlich zu glauben? Und wären uns allen nicht sichtbare Beweise lieber als Worte? Wie oft sehnen wir uns doch nach solchen Beweisen, die alles einfacher machen würden? Und fragen wir, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, nicht auch mal, wo bist du, Gott? Jesaja hat das so formuliert, Jesaja 63, Vers 19, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Habt ihr nicht auch schon mal so oder ähnlich gedacht? Also, Jesus, wirf dich hinab. Aber Jesus bleibt oben. Er will keine Sensation und er sieht sicher auch uns. Selbstverständlich weiß er um unsere Nöte. Selbstverständlich kennt er unsere Versuchungen. Er kennt den Hass und den Streit unseres Alltags, der uns so oft fast den Atem nimmt. Aber er weiß auch, dass wir nicht die Sensation brauchen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen nicht den Tempelflieger. Wir brauchen den großen hohen Priester, von dem der Hebräerbrief spricht. Den, der für uns eintritt, Tag für Tag. Jesus weiß, dass es nicht um die Demonstration seiner Macht geht. War es bei der ersten Versuchung, Steine zu Brot, die Größe des Sich-Selbst-Helfens, so geht es hier letztlich um die Größe der Anerkennung durch die Menschen. Die Tausende unten auf dem Tempelplatz hätten doch nicht gezögert, Jesus als Wundertäter und Messias zu akzeptieren. Aber das wäre die Überzeugung der Augen und nicht die Überzeugung des Herzens gewesen. Das Schauen hätte im Vordergrund gestanden und nicht der Glaube. Es wäre nur noch um die Macht und nicht mehr um die Schuld gegangen. Und Jesus wäre wie der erste Mensch in 1. Mose 3 dem Verführer erlegen. Jesus will aber nichts für sich tun, sondern er will letztlich alles für uns tun, im Gehorsam dem Vater gegenüber. Und so antwortet er dem Teufel, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Versucht unseretwegen. Mit dem Wort der Schrift widersteht Jesus dem Teufel und mit diesem Wort hält er ihm das Ganze der Schrift entgegen, und nicht nur einzelne Worte, denn die kennt der Teufel auch, wie man sieht. Jesus stellt den Gesamtzusammenhang der Schrift gegen das aus dem Zusammenhang herausgerissene Bibelwort. Übrigens ist das genau das Unterscheidungsmerkmal zwischen Gemeinde Jesu und ihrer Lehre heute. Die Gemeinde lässt die ganze Schrift im Zusammenhang sprechen. Die Irrlehre nimmt nur Teile heraus und baut darauf ein brüchiges Gebäude auf. Wir haben die Aufgabe, die sogenannten modernen Lehren auf diesen Punkt hin zu prüfen. Und ein drittes, für uns versucht. Schließlich führt der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Macht und Pracht, zeigt ihm ihre Kultur, ihre Menschen, ihren Reichtum, ihre wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, sagt er zu Jesus. Sicher ein verlockendes Angebot. Aber kann denn der Teufel überhaupt solch ein Angebot machen? Sicher kann er es, denn er ist ja, wie die Bibel sagt, der Fürst dieser Welt, hat also Macht über diese Welt. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, in dieser Welt ist der Teufel los. Und er zeigt sich nicht immer als der Böse und Hässliche, sondern er versucht, Gott in all seiner Schönheit nachzuäffen. Das hat Luther einmal veranlasst zu sagen, der Teufel ist der Affe Gottes. Und ist es nicht wirklich so, dass das Böse oft faszinierend schön erscheint? Nun wendet man vielleicht ein, Jesus könnte doch solch ein Angebot ganz leicht ablehnen. Er ist doch Gottes Sohn. Doch so einfach ist das nicht. Gott hat ihn doch Mensch werden lassen, hat ihn zu einem von uns gemacht. Er ist doch, wie Luther es in seiner Erklärung zum Glaubensbekenntnis formuliert, nicht nur wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren, sondern auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Das bedeutet, in seiner Zeit auf dieser Erde ist Jesus ganz Mensch, ein besonderer Mensch zwar, ein Mensch ohne Schuld, auch ein Mensch mit besonderen Gaben, aber eben ein Mensch, einer wie du und ich. Das Neue Testament zeigt uns das deutlich. Jesus kann sich freuen wie wir und kann traurig sein wie wir. Er lacht wie wir und er weint wie wir. Er fühlt Schmerzen wie wir, er ist Versuchungen ausgesetzt wie wir. Er ist eben Mensch wie wir. Und deshalb ist dieses Angebot des Teufels für den Menschen Jesus auch eine ungeheure Versuchung. Wenn du das alles hast, so sagt der Teufel, dann bist du mächtig, reich, angesehen, geachtet. Und am Kreuz, da bist du doch nur verflucht. Warum also diesen Weg des Scheiterns gehen? Fall nieder, bete mich an und alles ist klar. Nichts ist klar. Es geht ja um das Reich Gottes. Es geht um Gottes Willen. Der Wille des Vaters ist es, dass der Sohn gehorsam ist und dass er nicht den Weg der Macht geht, sondern den Weg ans Kreuz, um die Schuld einer ganzen Welt auf sich zu nehmen. Und deshalb kann Jesus mit ganzer Vollmacht dem Teufel gebieten, weg mit dir, Satan. Ein schroffer Befehl. Und die Schroffheit macht deutlich, dass es wohl die bisher schwerste Versuchung ist. Und die Begründung? Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wir erinnern uns an den Anfang der Bibel. Nach dem Fall des ersten Adam kamen die Engel und verschlossen und bewachten den Garten Eden. Nach dem Sieg des zweiten Adam kamen die Engel. Nach dem Sieg des zweiten Adam, wie Jesus ja auch manchmal genannt wird, heißt es nun in unserem Text, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Einen ersten schweren Kampf hat Jesus nun hinter sich. Aber wir wissen, dass sein weiteres Leben auf der Erde ein ständiger Kampf gegen mannigfaltige Versuchungen war. Jesus wird dauernd für uns versucht. Die letzte und schwerste Versuchung muss er auf Golgatha bestehen. Da stehen sie alle um das Kreuz herum, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Schaulustigen, die römischen Soldaten. Und einer ruft dann Jesus zu, bist du Gottes Sohn, dann steig doch herab vom Kreuz. Selbst hier ist der Teufel noch am Werk und versucht ein letztes Mal den Sieg Jesu über die Schuld der Welt zu verhindern. Was, Geschwister, wäre aus uns geworden, wäre Jesus dieser Versuchung erlegen? Für uns ist Jesus in den wahrscheinlich etwa 3 Jahren seines Wirkens mit dem Jüngerkreis immer wieder versucht worden. Unseretwegen hat er alles auf sich genommen, um uns zum Heil zu verhelfen. Wir sind als Menschen, die ihm nachfolgen, natürlich ebenfalls Versuchungen ausgesetzt. Aber können wir das überhaupt vergleichen? Wir können uns natürlich nicht mit Jesus vergleichen, aber wir können ähnliche wie die 3 genannten Versuchungen auf uns zu übertragen versuchen. Nehmen wir die erste Versuchung, die am schwächsten Punkt dem Hunger ansetzt. Der Teufel versucht ja immer, uns an unseren Schwachpunkten zu erwischen. Jesus sagt hier, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Es geht also nicht darum, dass es uns äußerlich gut geht. Und es kann nicht unser Ziel sein, an erster Stelle nach besseren persönlichen Umständen zu streben. Was dahinter steht, ist ja die Einflüsterung des Teufels. Du hast dein Leben doch im Griff. Du kannst es doch. Wofür brauchst du dann eigentlich Gott? Wenn du nur dein Leben im Griff hast, dann klappt das schon. Kennt ihr solche Gedanken? Doch wir leben nicht vom Sattsein. Wir leben nicht von Äußerlichkeiten. Wir leben nicht von einem möglichst großen Selbstwertgefühl. Nein, wir leben von der Gnade, mit der Gott uns Tag für Tag entgegenkommt. Und wir leben in allererster Linie vom Wort Gottes. Mehr brauchen wir nicht. Denn dass Gott seine Kinder versorgt mit allem, was sie wirklich brauchen, das hat er schon damals in der Wüste nachdrücklich bewiesen. Und dass es ohne ihn nicht klappt, das zeigt uns die Schrift vom Anfang bis zum Ende. Die zweite Versuchung richtet sich an unseren Glauben. Es geht doch gar nicht darum, dass wir Tag für Tag Wunder erleben, wie zum Beispiel Abraham in 100 Jahren. Das eigentliche Wunder ist es doch, wenn wir im Alltag treu unseren Glauben leben können und dafür immer wieder Kraft und Freude geschenkt bekommen. Natürlich sind Wunder auch wichtig, weil sie den Glauben stärken, aber sie wecken keinen Glauben. Und wir dürfen von unserem Vater im Himmel auch Wunder erwarten. Und wenn es nur das Wunder ist, jeden Tag mit seiner Hilfe bestehen zu können. Er wird uns auch die Kraft geben, mit den Tiefen unseres Lebens zurechtzukommen. Die dritte Versuchung schließlich betrifft die Frage der Macht und damit etwa unseren Hang danach, eine bestimmte Stellung zu erreichen, etwas darstellen zu wollen. Wir merken oft gar nicht, wie uns das Streben nach Macht, welcher Art auch immer, beherrscht. Und statt Macht kann da auch etwas ganz anderes stehen, etwa Gesundheit. Mit wie vielen und vor allem auch mit welchen Mitteln wird oft versucht, die Gesundheit zu erhalten oder wieder zu erlangen. Und nicht alles, was da hilft, führt am Ende auch zu Gottes gutem Ziel. Wir haben unsere Gesundheit nicht in der Hand. Und ich denke, es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass Gesundheit unwichtig sei. Aber ich will es mal so sagen und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte lieber krank in den Himmel, als mit allen Mitteln gesund in die Hölle kommen. Ich denke an Jesus im Garten Gethsemane. Dort betet er, nachzulesen in Matthäus 26, Vers 39, Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann fügt er etwas ganz Wichtiges hinzu. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist, so denke ich, die schwerste aller Bitten. Dein Wille geschehe. Ob wir das immer im Blick haben, wenn wir das Vaterunser beten? Dein Wille geschehe. Geschwister, darum geht es überhaupt, darum gibt es überhaupt Versuchungen, damit wir das sagen können. Dein Wille geschehe. Wir werden nicht versucht, damit wir der Versuchung erliegen. Gott stellt uns auf die Probe, damit wir unseren Glauben bewähren, damit wir im Glauben wachsen, damit wir ihm näher kommen, damit wir dahin kommen zu sagen, dein Wille geschehe. Das ist auch und gerade in Corona-Zeiten ganz wichtig, mit all den Ängsten, mit all den Unsicherheiten, mit all den Fragen, die sich stellen und mit all den fehlenden Antworten. Ich wünsche uns allen, dass der heutige Text uns auf diesem Wege näher zu Gott hilft und uns in ein noch tieferes Gottvertrauen führt. Gott segne uns dazu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.